Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudhi al-kitaba bi quwwatin wa atainahu al-hukma sabiyan wa hananan وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 5. Februar 2025, gleicht dem 17. Bahman 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Die Islamische Revolution und die Frauen«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Iranische Architektur«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Der Hijab«. Schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel »Die Islamische Revolution und die Frauen«. Bleiben Sie dran!
Schon bei einem flüchtigen Blick auf die Weltgeschichte stellen wir fest, dass in vielen Gesellschaften die Frauen in irgendeiner Form unter Entbehrungen litten und ihre Menschenrechte verletzt wurden, weil es zu Extremen in den Ansichten über die Frau kam. Bei einigen Ansichten galt sie einerseits als minderwertiges zweites Geschlecht, andererseits bildeten sich die Reaktion auf diese ungerechte Denkweise feministische Bewegungen, die wiederum über die Stränge schlugen und bei der Gleichstellung von Frau und Mann ihre natürlichen Unterschiede übergangen haben. In der Einstellung des Islams zur Frau sind jedoch keine Extreme zulässig. Der Islam sieht in den Unterschieden zwischen Mann und Frau eine Notwendigkeit für die Weiterentwicklung der Menschheit. Gemäß Islam sind Mann und Frau als Menschen gleichgestellt. Aber wegen ihrer Verschiedenheit in Körperbau und Gefühlsstrukturen weisen sie in einigen Fällen unterschiedliche Eigenschaften auf und haben unterschiedliche Rechte und Pflichten. Der iranische Philosoph Shahid Murtaza Mutahari sagt, Mann und Frau sind zwei Sterne, jeder mit einer eigenen Bahn. Jeder dieser Sterne muss sich auf seiner eigenen Bahn bewegen. Voraussetzung Nummer eins dafür, dass eine Frau und ein Mann glücklich werden und im Grunde auch dafür, dass die Menschheit glücklich wird, besteht darin, dass beide Geschlechter, jedes, sich in seiner Umlaufbahn bewegt. Freiheit und Gleichstellung sind nur dann sinnvoll und nützlich, wenn keiner von beiden seine natürliche Bahn, die seiner natürlichen Veranlagung entspricht, verletzt. Zitat Ende. In der Islamischen Republik Iran genießen die Frauen eine hohe Wertschätzung. Die Iraner haben schon immer und erst recht, nachdem sie Muslime geworden waren, den Frauen besondere Achtung entgegengebracht. Natürlich hat die politische und gesellschaftliche Stellung der Frau im Laufe von politischem Auf und Ab und Wandlungen auch Einbußen erlebt. Zum Beispiel wurde die Frau vor dem Sieg der Islamischen Revolution wegen der Kulturpolitik des Schah-Regimes instrumentalisiert und unwürdig behandelt. Imam Khomeini hat gesagt, dass sie auf die Stufe einer Ware herabgewürdigt worden waren. Das Pahlavi-System beachtete nicht die religiösen und einheimischen Forderungen der iranischen Gesellschaft. Die Freiheit der Frau wurde nur deswegen seitens des Regimes proklamiert, weil der Schah eine möglichst große Ähnlichkeit zum Westen herstellen wollte. Der Schah hat mit seinen Regierungsprogrammen die religiösen und traditionellen Werte in der Gesellschaft bekämpft und besonders in den großen Städten Verdorbenheit hervorgerufen. Deshalb haben sich die iranischen Frauen, welche die islamischen und iranischen Werte beibehalten wollten und die Anti-Religionspolitik des Regimes ablehnten, gescheut, politisch oder wirtschaftlich oder gesellschaftlich tätig zu werden, und ein Großteil der Frauen lebte gesellschaftlich im Abseits. Die Frauen waren wesentlich an der Islamischen Revolution mitbeteiligt und haben zu den kulturellen und sozialen Veränderungen nach dem Revolutionssieg beigetragen. Der amerikanische Schriftsteller und Übersetzer Dr. Paul Sprachmann sagte dazu: Auf meinen Reisen in den Iran war ich Zeuge für die weitgehenden Aktivitäten der iranischen Frauen in der Gesellschaft. Ich glaube, die iranischen Frauen sind noch stärker als die Männer. Nach dem Beginn der Ära der Islamischen Revolution ereignete sich für die Frauen grundsätzliche Änderungen auf allen Ebenen. Es wurden den Frauen gemäß der Verfassung aufgrund der religiösen Lehre Bürgerrechte zugeordnet. Im Kapitel 3, Artikel 20 des Grundgesetzes der Islamischen Republik Iran steht über die Beachtung der Menschenrechte: Jedes Mitglied des Volkes, ungeachtet ob Frau oder Mann, genießt gleichermaßen den Schutz des Gesetzes und unter Berücksichtigung islamischer Prinzipien alle menschlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Außerdem heißt es in Artikel 21 des gleichen Kapitels: Der Staat ist verpflichtet, die Rechte der Frauen auf allen Ebenen unter Berücksichtigung der islamischen Prinzipien zu gewährleisten.
Die Islamische Revolution hat die Einstellung zur Frau gewandelt. Diese Revolution hat die Frauen selber seelisch-geistig geändert und eine geeignete kulturelle Umgebung für ihre verstärkte Gegenwart in der Gesellschaft geschaffen. Die Kapazitäten für eine akademische Ausbildung werden zurzeit zu 68% von Studentinnen in Anspruch genommen. Während der Anteil der Frauen mit einer Schulausbildung vor der Revolution 34% betrug, beläuft er sich nun auf 80%. Laut Bericht der UNESCO von 2012 gehört die Islamische Republik Iran zu den ersten 6 Staaten, denen am besten eine Gleichstellung der Geschlechter im Bildungsbereich gelang.
Auch sind wir, nach dem Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei, in den letzten Jahren immer die Entstehung einer Bewegung für Wissenschaftsproduktion in Iran hervorhebt, Zeuge, dass viele junge Iranerinnen in Form von Erfindungen und als Teilnehmer an internationalen Wissenschaftsolympiaden ihre Begabung entfalten. Die zunehmende Mitbeteiligung iranischer Frauen in den verschiedenen wissenschaftlichen und technologischen Bereichen sind Beispiele für ihre Weiterentwicklung nach der Islamischen Revolution. Während für die Iranerinnen das Recht auf Wahlbeteiligung und die Chancen auf einen staatlichen Verwaltungsposten zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, werden in einigen muslimischen Ländern den Frauen noch immer einige völlig elementare Rechte verwehrt. Eine Ursache für die Verbesserung der Stellung der Frauen nach der Revolution ist die positive Einstellung der Revolutionsführer Imam Khomeini und Ayatollah Khamenei über die Mitbeteiligung der Frauen an sozialen und politischen Aktivitäten. Imam Khomeini war der Ansicht, dass Frauen bei den Veränderungen in der Gesellschaft sogar noch eine größere Rolle spielen als die Männer. Er war davon überzeugt, dass die Frau die Kapazität besitzt, Menschen charakterlich zu veredeln und, wenn sie diese Kapazität nutzt, der Gesellschaft zum Glück gereicht. In Wahrheit wurde nach dem Sieg der Revolution die Stellung der iranischen Frau in der Gesellschaft deutlich verbessert. Und Bahnbrecher dieser Entwicklung ist Imam Khomeini gewesen. In seinem politisch-religiösen Testament hat er die Frauen als Ehre der islamisch-republikanischen Staatsordnung bezeichnet. Das heutige Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat, wie der Begründer der Islamischen Republik Imam Khomeini, den Beitrag der Frauen zum Revolutionssieg und ihre politische und soziale Mitbeteiligung unterstrichen. Er sagt, dass die Frauen in der Islamischen Revolution zwei positive und effektive Rollen übernommen haben, indem sie sich entweder direkt am Kampf beteiligten oder Unterstützung leisteten, geduldig blieben und die Schwierigkeiten ertrugen. Ayatollah Khamenei sagt, der Beitrag der Frauen zur Revolution zeigt, dass sie dank Glauben und Wissen und frei von der Verdorbenheit, welche die westliche Welt für sie erzeugt hat, die Hauptrolle bei historischen und universalen Entwicklungen spielen können. Ihr Beitrag hat bewiesen, dass die Ehre und Größe der Frau nicht in den Dingen besteht, welche die besudelten Hände der Zionisten für sie in der heutigen Welt bereitgestellt haben, sondern dass die Frauen dank Fertigkeiten, Anständigkeit und Verantwortungsgefühl Schulter an Schulter mit den Männern wichtige Schritte unternehmen können und den Männern manchmal sogar im Handeln voraus sind. Die Islamische Revolution hat die iranischen Frauen auch zu ihrer Rolle in der Familie und ihrer Hauptrolle als Erzieherin der zukünftigen Generation angespornt. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei ist der Überzeugung, dass die Frauen aber auch wie ihre religiösen Vorbilder gesellschaftlich aktiv sein sollen. Er sagt: Das höchste Beispiel ist die große Dame der Welt, Hazrat Sidqa Tahereh Fatima Salamullah alaiha. Sie ist es, die sowohl ihre Rolle als Mutter vollendet ausübte und der Gesellschaft die besten Kinder in der Geschichte der Menschheit übergab, als auch auf beste Weise ihre Aufgabe als Gemahlin Imam Alis alaihi salam erfüllte und gleichzeitig, wie bei einem Dschihad aufgrund einer tiefen religiösen Überzeugung, offen die Velayat, Statthalterschaft des Gottesfreundes Imam Ali alaihi salam verteidigte. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Maro ey Dust. Das heißt, geh nicht, o Freund.
چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل،
geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Liebe Hörerfreunde, bei der Beschreibung der iranischen Baukultur sind wir bei dem Thema der dekorativen Gestaltung von Gebäuden angelangt und haben Ihnen bereits die Kunst der Flächengestaltung durch Kachel- und durch Spiegelmosaik vorgestellt. Heute möchten wir Sie mit dem Stuckwerkdekor bekannt machen. Diese Art der Flächendekorierung blickt im Iran auf eine lange Vergangenheit zurück. Es gibt archäologische Beweise dafür, dass der Gebrauch von Gips im Gebäudebau schon vor der Anfertigung von Rohziegeln und gebrannten Ziegeln gängig war. In den ägyptischen Pyramiden, die 4500 Jahre alt sind, wurde Gips verwendet, um die Zwischenräume zwischen den Gesteinblöcken auszufüllen. In einigen Teilen der Welt wurden schon in historischen Zeiten Innenwände mit Gips verputzt. Gips findet heute auch in der Keramik- und Glasindustrie, bei Schall- und Wärmeabdichtung, in der Landwirtschaft, der Medizin, bei der Papier- und Lederherstellung Verwendung. In der iranischen Baukultur waren Verzierungen mit Gips schon unter den Achämeniden und danach bei den Sassaniden üblich. Nach Einkehr des Islams im Lande haben die iranischen Handwerker diese Kunst weiterentwickelt. Die Paläste aus der Zeit der Umayyaden wurden mit Stuckwerk verziert, zum Beispiel ist der Al-Minya-Zeit. Aber das wichtigste Beispiel für diese Kunst sind die Gebäude, die in Samarra im Irak gefunden wurden. In diesen Bauwerken, bei denen es sich in der Mehrzahl um Paläste handelt, sind die Wände bis zur Höhe von 1 Meter mit Gips verkleidet und dieser Gipsbelag trägt schöne Verzierungen. Die Stuckwerkverzierung im iranischen Stil gelangte über den Irak auch in andere Länder. So hat man in Ägypten Beispiele gefunden, die sich von den in diesem Land üblichen Stuckwerkverzierungen unterscheiden und den Einfluss der iranischen Kunst zeigen. Hierbei wurden die Decke und die Fenster mit Pflanzenmotiven umrandet und diese Gipsverzierung enthielten auch Inschriften im kufischen Schriftstil, was typisch für iranisches Stuckwerk war. Zur Zeit der Ilkhaniden erreichte die Kunst der Stuckwerkverzierung ihren Höhepunkt und wurde gern in Moscheen und besonders an Gebetsnischen, Mihrab, angewandt. Den Gipsbelag auf den Gebetsnischen verschönerte man mit Inschriften im kufischen Schriftstil und geometrischen Muster. In dieser Zeit fand auch das Reliefstuckwerk weitgehend Verbreitung. Zu den erhalten gebliebenen Kunstwerken dieser Art aus der Zeit der Ilkhaniden gehören die einmalig schönen Inschriften in der Heydariye-Moschee in Kasvin, der Bayezid-Bastami-Friedhofsstätte in Bastam und zahlreiche Gebetsnischen in der Stadt Isfahan. Die einmalige Oljaito-Mihrab in der Freitagsmoschee von Isfahan ist etwas ganz Besonderes und man betrachtet diese Gebetsnische als eine der wertvollsten Art von Schmuckwerk in der Architektur der islamischen Welt. Die Oljaito-Mihrab wurde 1310 nach Christus erbaut. Sie ist mit Versen aus dem Heiligen Koran und Überlieferungen des Propheten verziert und die Inschriften sind von wunderschönen Pflanzenmotiven umrahmt. Diese Gebetsnische ist ein Werk von Meister Heydar Gachpore Isfahani.
Der italienische Schriftsteller Italo Calvino besichtigte Isfahan und diese Gebetsnische und schrieb: Ich versuche nun eine Mihrab in der Hauptmoschee von Isfahan aus dem 14. Jahrhundert nach Christus zu beschreiben. Eine Mihrab ist derjenige Teil einer Moschee, der in Richtung Mekka zeigt. Jedes Mal, wenn ich eine Moschee besichtige, bleibe ich vor der Gebetsnische stehen und werde nicht müde, sie anzuschauen. Was mich fasziniert, ist das Bild einer Art Pforte, die sich zwar nicht öffnen lässt, aber einen strahlenden Anblick bietet, als wäre sie zur Bewahrung etwas sehr Kostbaren angefertigt worden. Calvino schreibt weiter, die Oljaito-Gebetsnische besteht aus weißem Gips und ist mit verschiedenen Meißelarbeiten versehen. Am Rande dieser Mihrab sind verschiedene Verzierungen zu sehen, aber es ist ihr kostbares Stückwerk, welches den Betrachter mit einem uferlosen Raum verbindet. Nach ihrer Betrachtung kann ich mein Gefühl nicht in Worte fassen. Zur Zeit der Safawiden wurden neue Methoden in der Kunst der Stückwerkverzierung eingeführt und es entstand der Stalaktitendekor mit Blüten- und Blätterverzierung am Deckenrand. Wieder finden wir ausgezeichnete Beispiele für dieses Stückwerk in Isfahan, zum Beispiel im Acht-Paradies-Palast, am Toreingang des Resalier-Bazars und in der Musikkammer des Alirapu-Palastes. Auch zur Zeit der Qajaren wurde an öffentlichen und staatlichen Gebäuden viel Stückwerk als Verzierung verwendet. Ein präsentatives Beispiel liefert der Golestan-Palast in Teheran, aber auch der Iram-Palast und Narinjistan-Gawan-Palast in Shiraz geben mit ihrem Stückwerk einen Eindruck von dieser Kunst zur Zeit der Qajaren. Nach den Qajaren fand die Stückwerkverzierung auch Einlass in die Wohnhäuser der Bürger und waren an den Toreingängen ihrer Häuser, besonders aber in den Innenräumen, zu sehen. Das heutige Stückwerk bietet eine Vielfalt von Mustern und Motiven und trägt auch bekannte Gedichtsreime in Schönschrift. Es wurden in den letzten Jahrzehnten viele neue Ideen in diese Kunst eingebracht. Eine besondere Art des Stückwerkes ist der Bau von Fenstern aus Gips. Diese Art von Fenstern war zur Zeit der Safawiden weit verbreitet und auch heute bedient man sich hier und dort dieser Methode. Statt der üblichen Fensterrahmen wird ein Fenstergitter aus Gips angefertigt und werden die Lücken mit Buntglas versehen. In heutigen normalen Gebäudebau wird Gips zur Verputzung von Wänden und Decken benutzt. Gips ist billig und leicht zu verarbeiten und gibt dem Baumaterial größere Festigkeit. Außerdem lässt es sich bequem bemalen und anstreichen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Vatan, auf Deutsch Heimatland.
Ey Vatan, ey Mader Tariq Saz, ey Mara war Khaket o Ruy Niyaz, ey Kavir to Behesht Jan man, عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد.
Thank you. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سپید و صخره و دریا و هامون، آرس زایند رو در بند هارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران. وطن یعنی رهایی ز آتش و خون، خروش کاوه و خشم فریدون. وطن یعنی زمان حال سیمرغ، حدیث یاد سال و بار سیمرغ. سپاه جان به خودستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خون این شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران. ایران.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab. Schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Dimitris Kitsikis ist Geschichtsdozent an der Universität von Ottawa, Kanada. In einem Artikel mit dem Titel »Die Frau in der muslimischen und christlichen Familie« schreibt er, die göttlichen Religionen haben die Frauen aus der Versklavung befreit, während die kapitalistischen und materialistischen Systeme ihre Lage wieder auf die Stufe einer Sklavin herabgesetzt haben. Kitsikis fügt hinzu, besonders der Islam hat in Bezug auf die Freiheit der Frauen eine große Revolution hervorgerufen. Unterdessen haben die westlichen Kapitalisten, um der Familie zu schaden, das Hijab der Frau angegriffen und der Westen hat durch Zerstörung der Familie die Frauen in einer neuen Form versklavt. Unter den muslimischen Frauen im Westen hat der Hijab heute mehr Bedeutung gewonnen als früher. Zum Beispiel an Universitäten wie Georgetown und Maryland und Virginia in den USA hat die Zahl der Frauen, die den Hijab tragen, zugenommen. Eine solche Tendenz beunruhigt die Regierungen kapitalistischer Systeme. Im westlichen Kapitalismus wird die materialistische Seite des Lebens betont. In diesem System soll der Einzelne nach seinen eigenen Vorteilen streben. Es ist sogar erlaubt, zur Erlangung persönlicher Vorteile moralische Grundsätze zu missachten. Dr. Navor Bakhsh, Dozent an der Universität für Naturwissenschaften und Forschungen, meint, im westlichen System werden die Frauen geachtet, wenn sie im Sinne der Interessen der Kapitalisten handeln. Danach werden sie aus dem Kreislauf Profit und Kapital ausscheiden müssen. Mit der Renaissance hat im Westen die Bekämpfung der Religion und Ethik begonnen. Ansichten wie die von Darwin, Freud wurden immer mehr geltend gemacht und der Westen steuerte auf den Säkularismus zu. Dies hat den Menschen im Westen von der Religion und den spirituellen Werten entfernt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden Bewegungen zur Befreiung und Gleichberechtigung der Frauen, die aber die Frau auch von ihren geistig-seelischen Werten und von der Familie entfernten. Der Feminismus entwickelte sich zu einer Anti-Männer-Bewegung und stellte sich gegen eine Realität wie die Rolle der Frau als Mutter. Die Frauen wurden zur Arbeit außer Hause angespornt und religiöse Werte angegriffen. Dabei wurde die bedeckende Bekleidung, der Hijab, als Hindernis der Freiheit und Tätigkeit der Frau bezeichnet, während es gleichzeitig zur verstärkten Ausnutzung der Frauen kam. Der westliche Kapitalismus hat den Frauen ein großes Unrecht angetan, indem er sie anspornte, ihren Hijab abzulegen. Eine amerikanische Feministin bekennt in ihrem Buch »Rückentwicklung«: Als eine Vertreterin des amerikanischen Feminismus gebe ich bekannt, dass in der US-Gesellschaft die Frau noch nie so frei gewesen ist wie heute. Aber ihr ist in unserer Gesellschaft noch nicht so viel Unglück beschert worden wie jetzt. Ihre Freiheiten haben ihr kein gesundes Denken gebracht. Westliche Theoretiker behaupten, dass die Liberaldemokratie unweigerlich in allen Ländern kommen und irgendwann jede Gesellschaft wie die westlichen kapitalistischen Länder aussehen müsse. Gleichzeitig werten sie die Kultur anderer Völker ab. Sie greifen vor allen Dingen die kulturelle Wesensart östlicher Gesellschaften an und wollen diesen Gesellschaften das westliche Modell aufzwingen. Um kulturellen Einfluss in den muslimischen Ländern zu gewinnen, bekämpft der Imperialismus den Hijab der Frauen. Mohammad Roth schreibt in seinem Buch »Sind wir Muslime?« In den Informationsquellen bin ich dem Fall begegnet, dass ein westliches Staatsoberhaupt einen Kulturbeauftragten auffordert, Vorschläge für die Bekämpfung des Islams vorzulegen und unter allen Vorschlägen jener akzeptiert wird, indem es heißt, Die stärkste Waffe zur Vernichtung des Islams ist die, die muslimische Mädchen und Frauen von ihrem Hijab zu trennen und für freie Beziehungen zwischen ihnen und den Männern in gesellschaftlichen Zentren zu sorgen.
Die westlichen Länder verfolgen heute eine solche Politik. Zum Beispiel durch gesetzliche Zwänge, durch die sie das Hijab der muslimischen Frauen verhindern wollen. In einem angeblich freien Land wie Frankreich wird Frauen und Mädchen zum Teil das Tragen des Hijabs untersagt. Angeblich ist in den westeuropäischen Städten die religiöse Freiheit in der Verfassung verankert. Aber obwohl das Tragen des Hijab der muslimischen Frau an der Schule und im Beruf ihr eindeutiges Recht ist, wird es ihnen von europäischen Regierungen untersagt. In Deutschland begegnen Frauen, die Hijab tragen, zahlreichen Schwierigkeiten. Einige staatliche Stellen haben den Vertrag mit Frauen, die Hijab tragen, einseitig aufgelöst. Fereshteh Lordan, eine islamische Einwanderin aus Afghanistan, die in Deutschland studiert hat, durfte nicht an der Schule unterrichten. Sie bekam auch keine Praktikantenstelle. Frau Laden schrieb in ihrer Not einen Brief an den Kulturminister des Bundeslandes Baden-Württemberg. Doch der Minister wies ihre Bittstellung zurück und begründet seine Ablehnung wie folgt: In den deutschen Schulen würde die Gegenwart einer muslimischen Lehrerin, die Hijab trägt, im Widerspruch zur christlichen Lehre stehen. Deshalb dürfen keine muslimischen Lehrerinnen eingestellt werden. Interessant ist, dass eine türkische Lehrerin, die von der türkischen Regierung zur Unterrichtung an einer süddeutschen Schule entsandt war und sich als Anhänger des laizistischen Atatürks vorstellte, ohne weiteres Mädchen, die Hijab trugen, an der Teilnahme am Unterricht hindern durfte. Vor kurzem hat zum ersten Mal in Deutschland eine deutsche Juristin, die Staatsanwältin in Hessen ist, eine Klage beim Hohen Landesgericht eingereicht und die staatlichen Behörden wegen Verletzung der Bundesgesetze verklagt. Sie forderte das Gericht auf, dass die Diskriminierung gegenüber muslimischen Frauen mit Hijab abgestellt wird. Frau Professor Ute Saksowski sagt: Ich bin Staatsanwältin des Bundeslandes Hessen und daher gehört es zu meinen Aufgaben, die aufgestellten Gesetze mit den Grundsätzen der Landesverfassung zu vergleichen und, wenn Widersprüche vorliegen, zu deren Beseitigung Maßnahmen zu ergreifen. Meiner Meinung nach ist das Verbot des Kopftuchgebrauchs eine Diskriminierung gegenüber einer Religion zum Vorteil einer anderen Religion. Meiner Meinung nach verletzt jemand, der aufgrund seiner religiösen Überzeugung ein Kopftuch trägt, nicht die Rechte anderer. Die hessische Staatsanwältin bezeichnete abschließend das Verbot des Hijabs für muslimische Frauen als klare Verletzung der hessischen Landesverfassung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.